SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Auf der vergangenen Frankfurter Buchmesse wurde er als bester Longseller ausgezeichnet und jetzt ist er ausverkauft. Aber vielleicht hängt er ja längst bei Ihnen zu Hause an der Wand und noch das ganze Jahr lang. Der Literaturkalender 2022 von Edition Momente. Seit fast 40 Jahren herausgegeben von unserem heutigen Studiogast Elisabeth Rabe. Gemeinsam mit ihrer Verlagspartnerin Regina Vitali, die überhaupt auf ein langes Verlegerinnenleben zurückblicken kann. Denn die beiden haben 25 Jahre lang auch den Arche Verlag in Zürich und dann Hamburg geleitet, nachdem sie ihn Anfang der 80er Jahre gekauft hatten. Und jetzt ist sie uns live aus Hamburg zugeschaltet. Willkommen bei Tandem, Frau Rabe.
Ja, sehr schön, freue mich.
Haben Sie den Kalender auch zu Hause hängen und blättern jede Woche um oder kennen Sie ihn auswendig?
Aber sicher. Er ist jedes Mal wieder neu für mich. Und ich habe natürlich nicht nur den einen an der Wand, sondern die anderen drei, die wir auch noch machen.
Genau, da kommen wir auch noch drauf. Ja. Es geht dann auch Kalender mit Musik und zum Kochen und so. Wo hängt er bei Ihnen?
Der hängt einmal im Büro. Und dann habe ich noch im Haus noch ein kleines extra Arbeitszimmer. Da hängt der Literaturkalender. Der Küchenkalender hängt in der Küche und der Kinderkalender jetzt im Bad. Ja, und muss, so sieht's aus. Und dann haben wir unten eine Gästetoilette und da hängt auch der Literaturkalender.
Genau, damit die Gäste ihn auch genießen können. Genau. Das Motto oder Thema des aktuellen Kalenders heißt Momente der Erinnerung. Ja. Letztes Jahr ging es um Hoffnung. Das passt irgendwie beides ganz gut zur Pandemie. Ist das ein Zufall oder inspiriert die Weltlage oder so ein Zeitgefühl auch ein bisschen Ihre Kalenderthemen?
Manchmal aber das Thema Hoffnung, das habe ich vor der Pandemie, das war natürlich schon 2019, stand da schon fest im Herbst. Da war die Pandemie längst noch nicht da. Und also insofern hat das damit nichts zu tun. Aber das Thema wurde dann natürlich immer wichtiger für uns alle. Und wir haben dann auch letztes Jahr sofort noch sogenannte Hoffnungspostkarten gemacht für die Buchhändler. Mhm. Und mit einzelnen 6 Postkarten, vor allem mit dem Hauptsatz von Kafka, wie könnte ich ohne Hoffnung leben?
SWR 2 Tandem mit Elisabeth Rabe, langjähriger Mitinhaberin des Arche Verlags und seit fast 40 Jahren mitverantwortlich für den Literaturkalender, der, möchte ich mal annehmen, auch bei zahlreichen Tandem-Hörerinnen und Hörern jedes Jahr seinen angestammten Platz im Haus oder in der Wohnung hat. Dieser Kalender von Edition Momente, stets mit einem übergreifenden Thema wie Beziehungen, Reisen, Glück und Leid, Kindheit und Jugend gab es immer ein Blatt pro Woche, darauf ein Foto einer Autorin oder eines Autors, zumeist schwarz-weiß, dazu 2 Texte, einmal ein Zitat und dann noch so kurze Fakten zur jeweiligen biografischen Situation, der das Zitat entstammt. Habe ich das Grundprinzip damit ungefähr richtig wiedergegeben, Frau Rabe, oder was würden Sie noch anmerken?
Absolut, absolut. Es sind diese 3 Ebenen als Zugang zu der Autorin und dem Autor der Woche. Es ist das Foto, es ist der Text, es ist das Foto, das den Text möglichst mit illustriert oder zumindest, also nicht in dem Sinne illustriert, aber zumindest aus dem gleichen Zeitraum stammt und dazu dann also außer dem Kalendarium ganz oben mit sämtlichen Gedenktagen und Geburts- und Todestagen der Autoren, internationalen Autoren und dann die kurzen oder auch manchmal etwas längeren Informationstexte.
Gibt es eine Seite des aktuellen Kalenders, auf die Sie sich besonders freuen oder die Sie aus irgendwelchen Gründen besonders mögen oder gelungen finden?
Ja, das ist natürlich solch eine Frage. Im Prinzip, wie Sie sich das vorstellen können, lieben wir alle Seiten, weil das ist ganz klar. Man arbeitet ja an den einzelnen Seiten. Es gibt zum Beispiel, also einer ist schon vorbei, eine Seite, nämlich Simone de Beauvoir, die war gleich im 2. Januar mit diesem hinreißenden Bild von ihr, das zufälligerweise dann plötzlich auch im Spiegel auftauchte, im Zusammenhang mit einigen Neuerscheinungen und wo sie eben von ihrer Kindheit erzählt, unter dem Schreibtisch und eine sehr schöne Erinnerung natürlich. Aber umgekehrt auch die Marguerite Duras, das finde ich einen sehr schönen Text. Sie steht so halb im Wasser. Sie war ja jemand, die in Trouville in der Normandie eine Wohnung hatte, und sie liebte den Himmel, sagt sie immer, mit den verschiedenen Wolken. Und sie beschreibt aus der Erinnerung, wie das war, dieses Meer und die Himmel, und sagt von den Wolken und von den Himmeln, es seien wie Long-Distance-Reisende. Das, finde ich, ist etwas, was so genau passt in unsere Zeit, dass wir eben ja leider Gottes immer in Distanz reisen und nur uns wünschen, mal wieder in die Long-Distance sozusagen zu überwinden. Das ist zum Beispiel eines der schönsten Bilder, finde ich.
Mir fiel beim Durchblättern eins von Judith Kerr auf, das fand ich wahnsinnig schön. Da ist sie schon um die 90, glaube ich, mit einem sehr berührenden Zitat darüber, dass ihre Eltern, deren Geschichte sie ja berühmterweise erzählt hat, als Hitler das rosa Kaninchenstall, das gar nicht mehr miterleben konnten, wie ihre Tochter Schriftstellerin wurde. Wie kommen Sie an solche Zitate? Also was für eine Recherche steckt dahinter? Und wie fügt sich das dann mit Foto und Layout zu einem Kalenderblatt?
Grundsätzlich als Alleinstellungsmerkmal unseres Kalenders sind, dass ich immer als Quellen nur Autobiografien, Erinnerungen und Briefe habe. Also insofern ist schon mal das Quellenmaterial zwar nicht unendlich, also nicht das Werk steht im Mittelpunkt, das kann man lesen, aber eben einfach da ist, jeder Text hat etwas mit der Biografie zu tun oder mit dem literarischen Leben. Und insofern suche ich dann natürlich, das ist schon auch inzwischen eine Erfahrung, aber es ist auch das Spannende, dass ich also in etwa weiß, wo ich einen Text zur Hoffnung, also ich weiß natürlich über die Biografie Bescheid, und dann suche ich genau an den Stellen und lese die Briefe, und manchmal lese ich auch sehr lange, und manchmal muss ich wirklich sagen, es ist schon sehr komisch, aber dann schlage ich ein Buch auf und ich habe genau die richtige Stelle. Das ist immer ein wunderbarer Moment, und es sind Fundstücke. Es sind nie die endgültigen Stücke, sondern dann das, was mir dann gefällt, sage ich, das ist genau das Thema, das sagt es aus. Und vor allen Dingen, es hat immer und jeder Text soll etwas Emotionales. Außer dem Gedanken muss auch etwas Emotionales im Text sein, sodass die Leserin und der Leser, der ja eine ganze Woche einen Kalender ansieht, immer wieder auch vom Text berührt wird.
Und Ihr Textfundstück geht dann an die Regina Vitali, die ein Foto suchen muss.
So ist es, genau. Und wir sprechen auch darüber. Und bei der Dürer war es zum Beispiel, natürlich muss es ein Foto sein mit Himmel, mit Wasser und in Trouville. Und in etwa auch die Zeit. Und wir haben sie schon ein paar Mal drin, also im Kalender gehabt. Auch das ist dann immer ihre Aufgabe, auch zu sehen, was haben wir über die ganzen Jahrzehnte bereits an Fotos gehabt. Und so mache ich das auch mit der Auswahl der Autorinnen und Autoren. Ich habe auch eine Datenbank, wo ich genau sehen kann, wer 1985 schon mal drin war und wer 1999 schon mal im Kalender war, sodass nicht immer permanent dieselben, aber es ist, es bleibt nicht aus natürlich, dass schon Rilke inzwischen, glaube ich, 10 oder 15 Mal in den Kalendern drin war.
Wobei, also es ist natürlich viel Prominenz drin, ob nur Rilke oder, also dieses Jahr Truman Capote und Melville bis Marguerite Duras, Sie sagten schon Carson McCullers, Peter Weiss, Peter Hertling, aber ich zum Beispiel kannte Victoria Ocampo oder John Berger noch nicht. Wie suchen Sie da die weniger bekannten Autoren aus?
Ja, ich gehe ja immer aus von den Tagen in der Woche. Also ich habe eine Woche mit den Daten der Autoren und dann...
Das heißt, in der Woche sind welche geboren am Geburtstag oder sind Todestag?
Genau, ganz genau. Danach richte ich mich. Mhm. Also ich richte mich vor allen Dingen auch, versuche natürlich immer die 100-Jährigen, 125-Jährigen, also die mit einem runden Gedenktag, mit einem runden Geburtstag zu berücksichtigen. Und Kerouac zum Beispiel hatte den 100. Geburtstag
Im März, glaube ich, ne?
2022, genau. Also, 1922. Also das ist immer mit die Grundlage. Es muss immer der Autor in der Woche, erscheint der Autor, die Autorin immer in der Woche, in der sie geboren oder gestorben ist.
Nun ist die Literaturszene historisch bedingt und gerade in weiter zurückliegenden Zeiten natürlich eher weiß und eher männlich. Ja. Heute haben wir ein größeres Bewusstsein auch für Diversität. Spielt sowas auch eine Rolle bei der Besetzung?
Durchaus. Also natürlich, ich achte darauf, ich will es mal vorsichtig sagen, also möglichst mindestens 2/3, also die Hälfte bis 2/3, also das zu verteilt zu haben. Nein, ich muss es umgekehrt sagen. Ja, also es ist nicht möglich, genau an die Klar. Hälfte der Autoren, also männliche Autoren und die andere Hälfte weibliche Autoren zu finden. Das ist, aber die Männer überwiegen immer noch, weil es ja eben, was Sie eben gesagt haben. Natürlich, das ist ja noch ein anderes Merkmal unseres Kalenders, dass wir nur nicht mehr lebende Autorinnen und Autoren berücksichtigen, also weniger, also keine Lebenden. Mhm. Und daher ist natürlich die Auswahl klar begrenzter im 19. Jahrhundert und selbst noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Aber ich bemühe mich natürlich immer und ich weiß auch, dass Leserinnen inzwischen sehr darauf achten. Aber ich habe es eigentlich von Anfang an, haben wir, also zum Beispiel Juna Barnes haben wir bereits 85 oder Else Lasker Schüler und so weiter, also Clara Rilke, also Rilke und Clara Westhoff. Also insofern habe ich immer darauf Wert gelegt, dass gerade Autorinnen mit berücksichtigt werden.
Und dieser Literaturkalender sollte ursprünglich vor allem für den Arche Verlag in Zürich werben, den Elisabeth Raabe am letzten Tag des Jahres 82 zusammen mit Regina Vitali übernommen hatte. 2 Jahre vorher war der ursprüngliche Arche Verleger Peter Schifferli gestorben. Und Sie, Frau Raabe, waren damals, glaube ich, Lektorin im Otto Meyer Verlag in Ravensburg, waren zuvor unter anderem bei Rowohlt gewesen. Regina Vitali war Buchhändlerin in Zürich. Sie waren beide so um die 40. Was war das damals für ein Projekt für Sie, so einen Riesenentschluss zu fassen und tatsächlich einen Verlag zu kaufen?
Ja, wir wollten beide etwas Neues machen, und zwar etwas, was uns gehört. Also ich war angestellt die ganze Zeit und Regina Vitali hatte mit ihr mal ihre Buchhandlung und wollte aussteigen. Und so lernten wir uns durch Zufall kennen und hatten dann die Idee, natürlich den üblichen Kleinverlag zu gründen, wie das damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre üblich war. Mhm. Und dann kam durch Zufall, hörten wir auf der Messe, dass eben der Arche Verlag zur Disposition stand.
Und das war der Verlag, bei dem Dürrenmatt erschien und Richtig. Adolf Muschk, auch internationale ja. Autoren, Ezra ja. Pound, Gertrude ja. Stein. Ja. Diese sogenannte Backlist umfasste damals ja. 1300 Titel. Wie übernimmt man sowas und macht dann was Neues draus?
Man sichtet zuerst, das war ganz wichtig. Wir haben wirklich, also die Backlist, wir haben jedes Einzelne, wir sind umgezogen mit dem Verlag und das ist immer gut. Dann nimmt man jedes Buch, was erschienen war, haben wir in die Hand genommen. Und ich hatte ja Germanistik, also Literaturwissenschaft studiert. Also insofern hatte ich natürlich auch darunter meine Lieblinge und wusste auch, welches sind die Klassiker. Aber wir waren neugierig, natürlich. Zum Beispiel der kleine Prinz war drin. Also wunderbar, es war eins meiner Jugendlektüren. Oder auch ein Text von Hermann Hesse war. Also es war ja eine ungeheuer verschiedene Backlist. Ja, und dann versucht, da der Verlag war relativ eingeschlafen. Und dann haben wir zunächst ja einfach die alten, in Anführungsstrichen, Autoren in Neuausgaben herausgebracht. Also Pound, Gertrude Stein, Glauser vor allen Dingen und so weiter. Und so haben wir uns so langsam herangetastet.
Und war das dann so die Breite des Programms oder gab es einen ersten Coup oder braucht man den, der Ihnen gelang, so eine Veröffentlichung, mit dem Sie Ihren Arche Verlag etablieren konnten?
Ja, das hat ein paar Jahre gedauert, da haben Sie ganz recht. Und das war dann so etwa 84, 85. Da habe ich dann angefangen, mich auch nach neuen Autoren umzusehen und habe zunächst mal die italienische Literatur, es liegt natürlich in der Schweiz nah, der Blick über die Alpen nach Süden, damit haben wir dann angefangen. Aber es war eben ganz klar, der Arche Verlag war ein klassischer Literaturverlag und hatte auch sein Renommee bei den Buchhändlern. Also zum Beispiel haben wir dann, mein Bruder, der ja ein Expressionismus-Forscher war, hat dann mit ihm, haben wir dann zum Beispiel die Arche-Editionen des Expressionismus herausgegeben, die also Van Hoddes und Henriette Herdenberg, die Autorinnen und Autoren des Expressionismus, man muss es eben sich überlegen, das war ja 1980 noch, 85, die waren teilweise eben natürlich in Neuausgaben noch gar nicht wieder vorhanden.
Man veröffentlicht, wollte ich gerade nur fragen, als Verlegerin natürlich die Bücher nicht, und man arbeitet daran auch mit, also gerade bei den neuen Autoren, dann lektoriert und berät die. Welche Zusammenarbeit fanden Sie besonders?
Das Lektorieren.
Und welche Zusammenarbeit auch mit wem?
Ja, das waren verschiedene. Nachher, kam eigentlich erst später. Zu Anfang waren es natürlich die Übersetzungen, die Zusammenarbeit mit den Übersetzern, zum Beispiel Maya Pflug, die also Natalia Ginzburg und Fabrizio Ramondino und Rosetta Loy übersetzt haben, hat. Und dann später natürlich in den 90er Jahren, Ende der 90er, kam ja jemand wie Peter Stamm zum Beispiel dazu. Und war natürlich eine ganz schöne Zusammenarbeit. Jemand, der ja also so genau schreibt und wo eigentlich jedes Wort an der richtigen Stelle steht, und solche Texte durchzugehen und zu sehen, aha, da ist noch etwas zu tun. Wobei aber ich immer auf dem Standpunkt gestanden habe, nie meine eigenen Vorschläge, also sozusagen dem Text aufzuoktroyieren, sondern es waren immer Vorschläge. Also ich war immer ganz glücklich, wenn die Autoren sozusagen merken, aha, an der Stelle ist es eben noch nicht ganz rund. Ich muss noch mal nachdenken. Das war meine Art zu lektorieren. Also auch andere werden das so machen. Aber dieses vorsichtige Miteinander, oder das ist das Wichtige eigentlich. Weil im Mittelpunkt steht nicht mal der Autor und schon gar nicht der Verlag, sondern steht der Text.
Und unternehmerisch haben Sie Ende der 80er dann auch den Luchterhand Literaturverlag noch übernommen. Da sehe ich die Taschenbücher auch noch in meinem Regal stehen. Günter Grass, Hertling, Gabriele Wohmann, Christa Wolf. Da gerieten Sie aber in Schwierigkeiten. Wie haben Sie das Unterfangen erlebt?
Ja, leider. Also zunächst, wusste ja, dass der Luchterhand Verlag ja daneben noch einen zweiten Verlag, nämlich der Hauptverlag war der russische Verlag Luchterhand. Und der Inhaber wollte sich trennen. Und dieses Anhängsel war in Darmstadt und wurde von einem holländischen Konzern gekauft werden. Und da haben eben die deutschen Autoren, nämlich Grass und Hertling und so weiter, sind auf die Barrikaden gegangen und haben verhandelt mit dem Verleger, also sich selber sozusagen einen neuen Verlagschef oder einen neuen Inhaber zu suchen. Und wir haben dann das Rennen gemacht, aus verschiedenen Gründen, weil wir zwei waren, es war die Schweiz, wir hatten die Arche, die meistens die Autoren sehr schätzen, und weil man uns das zutraute, und wir haben es uns auch zugetraut, und es war eine Zeit auch natürlich immer noch des Aufbruchs, und es waren ja tolle Autoren in diesem Haus, also Christoph Wolf und Christoph Hein und aber auch eben Anna Segers und
Und Sie nennen da jetzt auch DDR-Autoren, und das war dann auch der Grund, warum es dann nicht mehr ging. Ne? Da kam Ihnen sozusagen die Wiedervereinigung
ganz
dazwischen.
Ganz genau. Und das war das Problem. Wir haben also Grass oder Hertling schrieb das neue Buch und so weiter. Es lief eigentlich wieder ganz gut an, und dann kam halt die Wiedervereinigung, und damit brach unser, wir hatten ja, also wir mussten es ja finanzieren, und damit brach vor allen Dingen der Umsatz der Sammlung Luchterhand zusammen.
Weil
die DDR-Literatur war obsolet plötzlich. Mhm. Agne, Anna Segers, das wissen die wenigsten, wurden in den bayerischen Schulen verboten. Das kann man sich heute gar nicht für ein halbes Jahr. Aber man machte eben doch also auch eine gewisse Tabula rasa. Und insofern war es dann ganz schwierig. Und wir haben verschiedene Versuche gestartet. Und das war aber nicht möglich, sodass wir dann doch 94 nach 7 Jahren uns von dem Verlag trennen mussten.
Ja. Sie haben also 2008, damit wir das auch noch dazu sagen, haben Sie dann auch die Arche-Literatur an die Verlagsgruppe Oettinger verkauft und sich auf den Literaturkalender und das ganze Kalenderprogramm konzentriert. Ja. Hätten Sie denn heute noch mal Lust, einen Verlag zu machen, oder hat sich dieses ganze Business sehr verändert?
Ja, das hat sich ganz sicher verändert. Es ist, also ich denke, es ist eine große Konkurrenz. Der Markt ist unübersichtlicher und schneller. Mhm. Also das heißt, also ein Buch, wenn es sich nach 4 Wochen nicht richtig durchgesetzt hat, ist es schon wieder fast Schnee von gestern.
Und da haben Sie anders gearbeitet damals?
Ja, völlig. Und das war noch eine andere Zeit. Und wir hatten, also das kann man sich alles gar nicht vorstellen, aber es gab noch kein Internet. Es gab kein, wir sind oft noch also über die Schwäbische Alb in die Setzerei gefahren mit den Filmen und haben die Filme zur Druckerei gebracht. Also es gab noch keine Kuriere. Nicht? Heute schicken wir die Dinge mit Kurier beziehungsweise digital. Genau, ja. Genau. Also es gibt eine große Schnelligkeit. Wir waren es noch gewohnt, auch nicht langsamer zu arbeiten. Also wir haben ja viel gearbeitet. Aber es war schon eine andere Zeit, natürlich. Aber es will nicht nostalgisch sein, sondern jede Zeit macht die Bücher, die notwendig sind. Und das war übrigens auch immer für mich ein Kriterium, dass man notwendige Bücher macht.
Also und der Kalender ist ja, den Sie weiterhin machen, der hat ja, ist ja auch seine eigene Art von Literatur. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Elisabeth Rabe ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Verlegerin, lange Jahre Mitinhaberin des Arche Verlags und als solche von Anfang an maßgebliche Gestalterin und Herausgeberin des Literaturkalenders, der im Oktober auch den Kalenderpreis des deutschen Buchhandels als bester Longseller bekam. Dabei war der vor 40 Jahren zuerst nur so eine Werbeidee für Ihren Arche-Verlag, ne, Frau Rabe? Erinnern Sie sich noch, wie Sie am allerersten gebastelt haben?
Ja, der allererste wurde dann gar nicht gebastelt. Es war die Idee, eben was Sie schon gesagt haben, wir hatten ja eine große Backlist übernommen, eben von Dürrenmatt bis Glauser und so weiter, Arp und so weiter. Und da hatte ich mir überlegt, ja, das ist doch was Wunderbares für die Buchhändler, um alle diese Autoren wieder ins Bewusstsein zu rufen, weil dieser Verlag war nun auch in den letzten Jahren etwas als Schweizer Verlag auch etwas eingeschlafen. Und dann habe ich aber plötzlich gewusst, na, das geht ja nicht, das ist ein Kalender für ein Jahr. Aber wenn man einen Kalender macht, will man den ja fortsetzen. Und da bin ich dann darauf gekommen, einen Literaturkalender zu entwerfen und habe mich auf dem Markt natürlich umgesehen. Und da muss man zurückgehen in die Zeit der 80er Jahre. Da gab es also die DDR und die Bundesrepublik. In der Bundesrepublik gab es die kleinen Bände, so Goethe durchs Jahr, also so. Es gab keinen Literaturkalender, so wie wir die heute kennen, also Wandkalender und dann vielleicht noch als Wochenkalender, sondern da gab es nur einen, nämlich im Aufbauverlag in Ost-Berlin. Und so habe ich dann mir überlegt, da ich grundsätzlich dagegen bin, dass man etwas kopiert, dass man etwas nachahmt. Und so habe ich mir dann überlegt, wie ist der aufgebaut und was machen wir? Und daraus sind dann diese, was ich schon immer gesagt habe, diese verschiedenen Alleinstellungsmerkmale, also gestorbene Autoren, Autoren, immer Gedenktage, möglichst Gedenktage und als Basis nicht die Literatur, also die literarischen Erzeugnisse sozusagen, sondern das Biografische und dazu eben das Thema.
Und dass Sie diesen Buchhandelspreis als Longseller bekommen haben, das zeigt ja, was für eine Volksgeschichte diese Literaturkalender geworden ist. Ich nehme an, es gab trotzdem trotzdem so kleinere Ups und Downs. Was war denn zum Beispiel ein besonders erfolgreiches Jahr für den Kalender? Gibt es sowas bei Kalendern?
Ja, also erstaunlicherweise, wir haben uns das natürlich auch nicht träumen lassen, dass wir so lange den Kalender machen, solange, dass er so lange lebt. Weil das Kalendergeschäft war in den 80er Jahren gar nicht so, natürlich überhaupt nicht so wie heute. Also es war ein sehr kleiner Bereich im Buchhandel. Und insofern eins der interessantesten Jahre war das Jahr 2000. Da sind die Zahlen sind geradezu explodiert. Und das ist ganz interessant. Da haben sehr viele Menschen Kalender gekauft. Nicht nur unseren, sondern auch alle anderen Kalender.
Interessant, weil man dieses Jahr so bemerkenswert fand.
Ja.
Ich meine, was in den vergangenen Jahren vielleicht manche Kunden verwirrt hat, mich auch, war eine kleine Namensänderung, die wir vielleicht erklären sollten. Es war ja immer der Arche Literaturkalender, den Sie mit Regina Vitali und Max Bartol gestaltet und herausgegeben haben. Aber 10 Jahre nach dem Verkauf des Arche Verlags, wir haben ihn kurz erwähnt vorhin, fielen eben auch die Rechte an diesem Kalendernamen an die Oettinger Gruppe. Das heißt, was heute unter Arche Literaturkalender läuft, ist nicht mehr Ihrer, sondern Ihrer heißt jetzt schlicht der Literaturkalender und erscheint seit 2019 bei Ihrer neuen Edition Momente. Das heißt aber, Sie haben mit 80 Jahren nochmal einen Verlag gegründet.
Nein,
ist auch ein Schritt, oder? Oder Sie hatten den schon?
Nein, den hatten wir 2015 gegründet, weil ich da nämlich doch an einem Punkt war, dass ich mir überlegt habe, ich möchte mal die Geschichte des Arche Verlags, also unsere Geschichte, das Verlegerinnenleben, veröffentlichen. Und dafür haben wir die Edition Momente gegründet.
Stimmt.
So ist das. Und außerdem muss ich sagen, Edition Momente war ursprünglich die Idee unseres Kleinverlags, von dem ich zu Anfang gesprochen habe. Das sollte der ursprüngliche Name sein.
Ah, und dann kam der Jahrzehnte später
nochmal
zum Tragen. Sehr schön.
Genau.
Ich meine, bei diesem Verlagswechsel, es ist natürlich auch ein Lebenswerk, diese Kalender, das man nicht gerne hergibt oder aufgibt.
Ja.
Betrachten Sie denn die Literaturkalender selber auch als eine Art Literatur?
Unbedingt. Ja, ich sage ja immer, das sind Anthologien an der Wand. Weil also ein Literaturkalender kann normalerweise, besteht aus einem Foto und einem netten Text und dem Kalendarium. Und dazu vielleicht noch Pferde oder Hunde oder was auch immer. Aber dieser Kalender will natürlich auch mehr. Er will einerseits also anregen, sich mit Autoren zu beschäftigen, sie vielleicht wieder zu entdecken oder sie überhaupt neu zu entdecken. Und dadurch, dass wir drei Möglichkeiten auf dem Blatt bereits haben, nämlich Text, Bild und Info, kommt hinzu, das hat sich im Laufe der Zeit auch aus der Konkurrenzsituation, weil ja, es gab ja immer mehr Literaturkalender dann und gibt es sie immer noch, habe ich dann am Schluss dann die Kurzbiografien eingefügt, sodass man über die Kurzbiografien dann noch mehr erfährt und sich dann aber auch eben mit den Texten beschäftigen kann. Und ich weiß auch von vielen, dass es Anregungen sind zur eigenen Lektüre.
Kann ich bestätigen.
Ah, schön.
Und Sie haben auch längst, wir haben es kurz vorhin angesprochen, andere Arten von Kalendern im Programm. Wir können auf die jetzt gar nicht mehr genau eingehen.
Ja.
Da könnten wir selber Sendungen drüber machen.
Ja.
Es gibt den Kinderkalender mit Gedichten und Bildern aus aller Welt, den Musikkalender. Es gibt den literarischen Küchenkalender. Auch der ist für 22 schon vergriffen, den Sibylle Gräfin Schönfeld macht. Was verbindet Sie mit ihr?
Sie hat in den 2005 in der Zeit mehrere literarische Kochbücher für uns geschrieben, sogar früher, um 2000 hat sie Gestern aß ich bei Goethe oder bei Thomas Mann zu Tisch. Das war diese Zeit, als die Coffee Table Books entwickelt wurden. Und das war eine Idee von ihr, sozusagen, was hat eigentlich Fontane nicht gegessen, sondern was haben die Figuren, die Personen in seinen Büchern gegessen? Und das um die kulinarischen, es ging eigentlich um kulinarische Texte Und das hat sie dann, hat sie, also 2006 war das, dann den Vorschlag gemacht, oder wir kamen beide auf die Idee, draußen auch noch einen Kalender zu machen. Und das gibt es, den gibt es seitdem auch wiederum. Und das ist besonders schön, finde ich, bei dem Kalender, der sich jetzt in den letzten 2 Jahren durch den allgemeinen Kochboom, der sich durch die Corona-Zeit entwickelt hat, dass man zu Hause, dass man nicht unbedingt, dass man ja nicht mehr ins Restaurant gehen konnte eine gewisse Zeit, dass man also zu Hause kocht. Und was aber besonders ist bei dem Kalender, ist, dass Max Barthor die Illustration macht mit eigenen interessanten Kombinationen, mit Collagen und mit der Kunstgeschichte, mit Vignetten und so weiter. Und das ist ganz neu. Es kommt sehr an und wir waren selber ganz erstaunt, als er jetzt so schnell vergriffen war.
Wie viel wissen Sie eigentlich denn immer über die ganzen Autoren, die in den Kalendern vorkommen? Ich stelle mir ja als Verlegerin auch vor, man braucht schon immer Mut zur literarischen Lücke, weil man schon genug zu tun hat mit seinen eigenen Autoren.
Das stimmt, aber das ist ja das auch das Spannende. Und ich bin auch immer neugierig, aber natürlich kenne ich Thomas Mann und Annette Droste-Hülshoff und die Dürer und so weiter aus der eigenen Lektüre. Aber ich, und insofern und über die Jahre natürlich auch hin, kenne ich auch also die gesamten Biografien. Aber darüber hinaus versuche ich tatsächlich auch, weil es ja auch zunehmend das Thema Weltliteratur in unserem Kalender stattfindet, dass ich eben auch ganz unbekannte Autoren mir suche, die für mich auch selber, die ich selber nicht kenne. Und das ist natürlich immer was Spannendes. Also ob das nun meinetwegen Okot P. Bitek, das ist ein kenianischer Autor, oder ja eben Ethel Adnan, die ja letztes Jahr gestorben ist, aber als einzige nicht lebende Autorin in diesem Kalender jetzt vorhanden, also jetzt eben doch auch nicht mehr lebende Autorin.
Und die mussten Sie auch entdecken.
Ja. Es ist eine ganz große libanesische Autorin, die wunderbar erzählen kann, die natürlich auch, ja, auch Malerin ist und die zwischen den Welten aufgewachsen ist. Die Mutter, der Vater Türke, die Mutter Griechen. Und also ihr ganzes Werk ist hauptsächlich bei Nautilus, Edition Nautilus hier in Hamburg erschienen. Also solche Dinge machen mir einfach eben auch selber natürlich Spaß und Freude, und man muss ja auch an dem etwas tun, also an dem, was man tut, finde ich, müssen wir immer wieder unsere Neugier auch schärfen.
Es klingt auch, als wäre Ihnen die Leidenschaft am Lesen und an der Literatur auch nicht verloren gegangen. Sie haben Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte studiert, dann dieses ganze Verlags- und Verlegerleben. Das heißt, Sie waren Leserin und dann auch wissenschaftlich analytisch dabei, und dann kamen die ganzen wirtschaftlichen Aspekte dazu. Literatur bedeutet Ihnen aber immer noch was.
Ja, aber ich muss sagen, das, was diesen Kalender, und das ist natürlich schon das Wesentliche, was, wo ich mich immer mein ganzes Leben lang dafür interessiere, das ist das Leben. Das sind die Biografien der Autoren, oder wenn ich dran denke, wir haben bei der Arche damals dieses wunderbare Buch, ich will nicht immer sagen wunderbar, aber das wirklich wichtige Buch von Stefan Hessel, Tanz mit dem Jahrhundert, herausgebracht, einem französischen Diplomaten, der also im Buchenwald im KZ gesessen hat. Also alle solche, und dessen Vater Franz Hessel war der Spaziergänger von Berlin. Also insofern ist es schon so, dass also mich immer auch derjenige, der die Literatur sozusagen produziert hat, auch dessen Leben, die einzelnen Phasen seines Lebens immer interessiert haben.
Jetzt sind wir schon am Ende unserer Zeit, Frau Raabe. Ich wollte Sie noch fragen, aber da haben wir, also ganz kurz vielleicht, sind Sie denn schon fertig mit dem Literaturkalender für 2023?
Oh nein.
Der muss doch schon bald in Druck gehen, oder?
Ja, aber also, das ist das Übliche bei uns und das war auch immer ein Zeichen etwas darf nie alt werden. Das heißt, also ich habe auch, wenn ich ein Buch eingekauft habe früher, habe ich immer dafür gesorgt, dass es ein Jahr später schon auf dem Markt war. Und so ist es hier mit dem Literaturkalender 23, Momente des Miteinander. Da gibt es die Übersicht, es gibt die ersten Texte, aber es dauert noch etwas, aber er wird Ende Juni trotzdem erscheinen.
Wir sind die nächsten 11,5 Monate ja sowieso noch mit dem Aktuellen versorgt, von dem wir erst 3 Blätter kennen. Gutes Gelingen für die Zukunft damit auch und danke, dass Sie in der
Dankeschön.
Sendung waren.
Ja, ich danke auch.
SWR 2 Tandem mit Elisabeth Raabe, Redaktion Nadja Ode, Technik Liane Henkel. Ich bin Bernd Lechler. Schönen Abend.